Also mein Vorgänger als Vorsitzender des Sachverständigenrates hat immer gesagt, große Reformen sind Kinder der Not. Also es muss erst Druck sein, wir müssen erst mit dem Rücken zur Wand stehen. Es kann offensichtlich erst dann was passieren, einschneidend, wenn der Druck entsprechend groß ist.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 97. 1 Milliarde Euro pro Tag. Warum unser Gesundheitssystem trotzdem auf eine 40-Milliarden-Euro-Lücke zusteuert. Mit Professor Dr. Ferdinand Gerlach.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Björn-Steiger-Stiftung. Ein ganz besonderer Gast heute. Ich freue mich immer über ganz besondere Gäste. Dieser verdient dieses Attribut wirklich. Der Professor Dr. Ferdinand Gerlach gehört seit vielen, vielen Jahren zu den wichtigsten Stimmen im deutschen Gesundheitswesen, der Gesundheitsversorgung. Er ist Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der sehr renommierten Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er ist langjähriger Vorsitzender des Sachverständigenrates Gesundheit der Bundesregierung und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Als solcher hat er an vielen zentralen Reformvorhaben des Gesundheitswesens mitgewirkt und diese auch mitgeprägt. Er hat auch als Mitglied des Sachverständigenrates während seiner Amtszeit wiederholt hingewiesen auf strukturelle Probleme in der Notfallversorgung. Das haben Sie gemacht, Herr Professor Gerlach, etwas, was die Steiger Stiftung sehr stark umtreibt. Seit 2025 gehören Sie an der Finanzkommission Gesundheit, die Vorschläge zur langfristigen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung erarbeitet und erarbeitet hat. Ein Thema, das uns gerade die Gesundheitsreform auf den Weg gebracht worden ist und jetzt schon wieder Kritik erfährt aus den Bundesländern und den Interessensgruppen, der beschäftigt. Also, ganz viele Themen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Professor Gerlach.
Sehr gerne, Herr Ander.
Ja, Herr Professor Gerlach, Sie haben das deutsche Gesundheitswesen mitgeprägt. Das kann man schon sagen, nicht nur über Jahrzehnte mitbegleitet, tun das immer noch und weiterhin wissenschaftlich, aber auch institutionell. Wie würden Sie den aktuellen Zustand des Gesundheitssystems beschreiben?
Ja, ich würde sagen, es ist reformbedürftig. Früher hat man ja mal behauptet, wir hätten das beste Gesundheitssystem der Welt. Das können wir mit unseren Analysen nicht bestätigen. Wir geben relativ viel Geld aus. Da sind wir ganz weit vorne in Europa und in der Weltspitze. Konkret sind das übrigens 370 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung, also mehr als 1 Milliarde pro Tag. Wenn man mal alles zusammenrechnet, also auch die private Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Pflegeversicherung, die Zuzahlungen, die die Patienten leisten, dann kommen wir in diesem Jahr wahrscheinlich an die 600 Milliarden Euro. Das sind 12,4% des Bruttoinlandsproduktes. 7.000 Euro dürften das ungefähr sein pro Einwohner und Jahr. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist der Output. Und da muss man sagen, der ist eher durchschnittlich. In vielen Bereichen sind wir sogar unterdurchschnittlich inzwischen. Und was wir als Sachverständigenrat immer wieder festgestellt haben, ist, dass es ähnlich wie in anderen Gesundheitssystemen bei uns nebeneinander Über-, Unter- und Fehlversorgung gibt. Es gibt einige Bereiche, in denen machen wir sehr viel. Wir schieben viele Katheter, es wird viel operiert. Deutsche sind überdurchschnittlich häufig beim Arzt. Ja, wir haben wahrscheinlich etwa 20 Arzt-Patient-Kontakte pro Einwohner und Jahr.
Stimmt das wirklich? Ich frage das jetzt nicht inquisitorisch, sondern ich frage das interessiert, weil wir erinnern uns, vor wenigen Wochen war das eine Äußerung, sogar von Friedrich Merz, auf einem Podium, wo er gesagt hat, Mensch, die Deutschen sind sehr häufig beim Arzt, sie sind sehr häufig krank, häufiger als andere. Und wenn man in die Statistik kommt, dann ergibt sich das ja auch daraus und der Krankenstand wird länger und länger. Aber Sie sagen, es ist auch so, ich meine, Sie haben sich Jahrzehnte, beschäftigen sich weiterhin auch, wie gesagt, damit und sagen, das ist tatsächlich ein Grund auch für das Ausufern der Kosten, dass wir so häufig zum Arzt gehen, beim Arzt sind, auch krank sind?
Ja, die Ursachen für die Kostensteigerungen, die muss man nochmal separat betrachten. Zunächst mal, wir haben ja in Deutschland ein Quartalsabrechnungssystem in den ambulant tätigen Praxen. Und die Praxen verdienen nur etwas, wenn der Patient jedes Quartal kommt. Beim ersten Kontakt wird die sogenannte Ordinationsgebühr abgerechnet und beim zweiten Kontakt die sogenannte Chronikerziffer. Und ideal ist also ein Patient, der in 4 Quartalen jeweils 2-mal kommt. Wenn er dann öfter kommt, verdient die Praxis in der Regel nichts mehr. Deshalb werden diese Kontakte auch nicht dokumentiert. Und das ist der Grund, warum wir nicht ganz genau wissen, wo wir stehen. Wir können es aber hochrechnen aus verschiedenen Quellen. Und dann kommt man auf diese enorme Zahl. Und das sogar, wenn man das bereinigt um Bescheinigungen, Impfungen, Arbeitsunfähigkeitsverlängerungen etc. Also wir haben eine sehr hohe Arzt-Patient-Kontaktrate in der ambulanten Versorgung. Und das Verrückte ist, im stationären Bereich sind wir auch ganz weit vorne. Wir haben nicht nur sehr viele Krankenhäuser und Krankenhausbetten, wir haben auch enorm viele Belegungstage je 1000 Bürger. Und das bedeutet also, dass deutsche Bürgerinnen und Bürger häufiger, länger und oft auch unnötig im Krankenhaus. Wir haben also, anders ausgedrückt, Hamsterräder im ambulanten Bereich und im stationären Bereich.
Jetzt ist es ja in der Regel nicht so, dass die Menschen sagen, ach, im Krankenhaus gefällt es mir so gut, hier möchte ich gerne bleiben. Anders als vielleicht diejenigen, die häufiger zum Arzt gehen, weil aus, sagen wir mal so, aus anderen Gründen. Hier gibt es doch weiterhin offenkundig diese strukturellen Defizite in der Patientensteuerung oder in der auch Einordnung von Patientinnen und Patienten, wenn ich Sie da richtig verstehe.
Ja, die Analyse sagt, dass wir Fehlanreize haben. Also wir bezahlen morbiditäts- oder krankheitsorientiert einzelne Leistungen. Im Krankenhaus heißen die dann Fallpauschalen. Im ambulanten Bereich sieht das etwas anders aus. Aber kurz gesagt, Praxen, Kliniken, Apotheken, Physiotherapeuten verdienen nur etwas, wenn sie etwas machen. Und das können sie nur, wenn die Patienten krank sind. Und dadurch haben wir ein, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, krankheitsorientiertes System mit Fehlanreizen in die Menge zu gehen. Man kann seinen Erlös nur steigern, indem man irgendetwas tut, Untersuchungen durchführt, Operationen, irgendwelche Maßnahmen, die abbrechbar sind. Und das ist quasi das Problem. Das ist kein Vorwurf an die Beteiligten. Die verhalten sich anreiz- und systemkonform. Und wir kommen ja sicherlich noch drauf. Jetzt haben wir natürlich noch das Problem, dass wir verschiedene Sektoren haben, die nicht gut miteinander kooperieren. Dadurch entsteht diese Ineffizienz, die wir uns kurz gesagt auch gar nicht leisten können. Weder aus Qualitätsgründen noch unter Kostenaspekten.
Zu den Sektoren kommen wir gleich. Ein wichtiger Aspekt. Einmal noch zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, weil das beschäftigt uns hier regelmäßig. Wir haben auch Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten, die im Ausland tätig sind, die oft im Ausland auch forschen. Und die geben uns, wie Sie gerade, einen Eindruck, Deutschland denkt, dachte ich wirklich auch, bevor ich jetzt bei der Steiger Stiftung mich intensiver damit befasst habe, immer noch, sie seien im medizinischen Bereich führend in der Welt und auch was die Strukturen angeht. Aber sie sind es nicht mehr. Wann hat es begonnen, dass wir von anderen überholt worden sind?
Man muss jetzt nochmal sagen, es gibt schon Bereiche, wo wir sehr exzellent sind und sehr gut. Ja, wir haben Spitzenmedizin, wir haben übrigens relativ kurze Wartezeiten, auch wenn die Bevölkerung das anders wahrnimmt. Im internationalen Vergleich kann man hier relativ schnell zu relativ vielen Ärzten. Wir haben sehr, sehr viele Ärzte in Kliniken und Praxen, auch wenn es Wartezeiten gibt. Das ist ein ganz anderer Fakt, das hat andere Gründe, aber die Zahl der Ärztinnen und Ärzte je Bevölkerung, übrigens auch der Pflegekräfte, ist im internationalen Bereich überdurchschnittlich. Bei den Ärzten liegen wir sogar ganz weit vorne. Unser Problem ist die Ineffizienz, die Hamsterräder, die unnötigen Dinge, die auf der einen Seite gemacht werden und dann auf der anderen Seite eben Unterversorgung. Und das muss man im Zusammenhang sehen. Wenn man also sagt, es könnte besser gehen, dann hat das mit dieser Ineffizienz zu tun, die wir uns leisten. Und das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Also wir haben zum Beispiel im Bereich der digitalen Transformation gegenüber den führenden Ländern in Europa 20 bis 25 Jahre Rückstand. Ja, die elektronische Patientenakte in Dänemark oder in Estland oder in Finnland gibt es dort schon viel, viel länger im Regelbetrieb. Da gibt es auch nicht diese Mauern zwischen den Sektoren, zwischen Kliniken und Praxen oder jetzt bei unserem Thema noch dem Rettungsdienst. Wir haben wesentlich mehr Ambulantisierung in den anderen Ländern. Viele Dinge, die dort ambulant gemacht werden, werden bei uns noch stationär gemacht. Bei uns wird noch gefaxt. Ja, in den Praxen stehen noch Faxgeräte. Das müssen Sie in Europa schon lange suchen. Na, und das sind so Symptome dafür, dass unser System nicht wirklich zukunftsfit ist und dass wir einiges tun müssen, um es im Interesse der Patientenversorgung, des Patientenwohls, aber auch der ausufernden Kosten besser zu strukturieren, bessere Prozesse zu etablieren, damit wir auch einen besseren Outcome.
Jetzt ist es ja so, dass die Gremien, denen Sie angehört haben, denen Sie angehören, auch der Sachverständigenrat, ja wiederholt die fehlende Verzahnung zwischen ambulanter Versorgung, Kliniken und Notfallmedizin kritisiert haben. Warum fällt uns dieses Zusammenspiel bis heute so schwer?
Weil die Strukturen verkrustet sind, weil es ganz starke Beharrungskräfte gibt und weil wir uns eine Organisationsform leisten, die es in der Form so, glaube ich, nicht kein zweites Mal gibt. Also wir haben zum Beispiel insgesamt 17 Gesundheitsminister. Man vergisst immer, dass es nicht nur den einen in Berlin gibt, sondern auch noch 16 in den Ländern. Diese 16 haben im Bereich der Krankenhausstruktur ein ganz entscheidendes Wort mitzureden und haben ganz andere Vorstellungen als vielleicht im Nachbarland oder auf Bundesebene.
Was wir gerade bei der Gesundheitsreform sehen, weil die sich natürlich da entsprechend einbringen.
Auch. Genau. Dann haben wir eine Mauer zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor. Und im ambulanten Bereich gibt es kassenärztliche Vereinigungen als Zwangskörperschaften niedergelassener Ärzte, die es in dieser Form auch in keinem anderen Land der Welt gibt. Und wir haben ganz viele...
Was hat das für Auswirkungen jetzt gerade dieser Punkt?
Ja, wir haben natürlich ein System, in dem Fach- und Hausärzte über Honorarverteilung streiten, Besitzstände versuchen zu sichern und wo, das muss man leider so sagen, nicht die wirkliche Versorgungssicherstellung im Vordergrund steht. Ja, dann würde man ja überlegen, wie kann man die Menschen, die am schlechtesten versorgt sind, in ärmeren Stadtteilen oder im Land, am besten versorgen? Wie schaffe ich Anreize, damit dort eine gute Versorgung stattfindet? Das passiert dann nicht oder zu wenig. Es passiert auch, aber zu wenig. Der Fokus dort liegt auf Honorarverteilung, Verteidigung von Pfründen. Und das wird dann eben fast ausschließlich auf den ambulanten Bereich konzentriert betrachtet. Jetzt haben wir aber zum Beispiel Kardiologen, die Linksherzkatheter schieben in ambulanten Praxen und genauso Kardiologen mit Linksherzkathetern in der Klinik. Die Bedarfsplanung ist komplett getrennt. Die Honorierung ist getrennt. Die Dokumentation ist getrennt. Die Aufsicht ist getrennt. Die Qualitätssicherung ist getrennt. Das ist so, als wenn man auf zwei verschiedenen Planeten wäre. Und diese Abschottung, diese unzureichende Verzahnung, auch die fehlende bedarfsgerechte Steuerung, erzeugt natürlich enorme Ineffizienz. Ja? Dem Patienten ist es ja egal, wenn er ein Problem hat, ob er jetzt in dem einen Bereich ist oder in dem anderen. Aber faktisch ist es ein Riesenunterschied. Und wenn man dann den dritten Sektor Rettungsdienst sich noch anschaut, ja, wo Landkreise, Innenministerien, Feuerwehren und so weiter noch eine Rolle spielen, dann sieht man, dass da völlig unterschiedlich organisierte Systeme, die unterschiedlich denken, unterschiedliche Sprache haben, unterschiedlichen Regeln folgen müssen, nicht vernünftig miteinander kooperieren und interagieren können.
Sehr wichtiger Punkt, Herr Professor Gerlach. Ich bin dankbar, dass Sie es angesprochen haben, denn was vielleicht auch nicht jeder von unseren Hörerinnen und Hörern weiß, obwohl es ein wesentliches Thema ist, auch der Bernsteiger Stiftung, die das Rettungswesen ist aus Tradition oder ich glaube auch der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland, ja auch als Daseinsvorsorge angelegt, ist also Teil der Innenministerien, nicht, wie man meinen könnte, der Gesundheitsministerien. Daher auch diese Probleme, die es gibt, auch mit der Reform dessen, der Integration und deswegen auch dieser Zuständigkeitswirrwarr, den Sie angesprochen haben, auch in Bezug auf Länder, manchmal auch Gemeinden und dann entsprechend den Bund. Jetzt sind Sie jemand, der das, und da danke ich Ihnen sehr dafür, hervorragend erklären kann, auch sehr nachvollziehbar erklären kann. Ein so komplexes System, was viele Menschen, die sich nicht täglich oder wirklich institutionell damit befassen, in der Regel fast überfordert in seiner Komplexität. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahrzehnten damit. Haben Sie in den letzten Jahren, auch Jahrzehnten, denn auch Fortschritte gesehen? Oder drehen wir uns hier im Kreis, weil die Reform, das wissen Sie, des Gesundheitswesens gab es ja auch in der Regierung Schröder-Fischer mit Ulla Schmidt damals. Es ist viel in die Wege geleitet worden. Vieles ist dann zurückgedreht worden von dem, was gemacht worden ist, was auch zum Teil die Kassen saniert hat, was Beitragssenkungen zur Folge hatte sogar. Und das ist dann wieder alles schön verteilt worden. Jetzt haben wir wieder Probleme, zum Teil auch die gleichen. Aber aus Ihrer Expertise her, der Blick auf das Ganze, sehen Sie auch Fortschritte in den letzten Jahrzehnten?
Die sehe ich durchaus. Ich bin vielleicht ein bisschen ungeduldig, weil die wünschte ich mir früher. Zum Beispiel bei der Notfallversorgung haben wir ja jetzt den dritten Anlauf für eine Reform der Notfallversorgung. Das stand schon dreimal im Koalitionsvertrag. Zwei Regierungen sind daran gescheitert, das umzusetzen. Und wir hoffen jetzt alle, dass es im dritten Anlauf passiert. Grundlage war übrigens das Gutachten des Sachverständigenrates 2018, wo wir die wesentlichen Eckpunkte für diese Reform, die auch jetzt noch so konfiguriert ist, empfohlen haben. Also digital unterstützte Ersteinschätzung, Integration der 11.6, 11.7 und der 112, integrierte Notfallzentren, ambulant-stationäre Verzahnung, bedarfsgerechte Steuerung. Ich nenne jetzt nur mal so ein paar Stichworte. Das ist sozusagen der rote Faden und da hätte man schon 2018 das umsetzen können. Ich hoffe jetzt mal, dass wir es 2026 hinkriegen und dass die Beharrungskräfte und die Widerstände das nicht verhindern. Aber wenn es klappt, dann haben wir hier einen Fortschritt. Anderes Beispiel, wir hatten im Jahr 2021 ein Gutachten gemacht zur digitalen Struktur und zu digitalen Prozessen im Gesundheitswesen. Es hieß Digitalisierung für Gesundheit. Und da hatten wir ein paar Dinge empfohlen, die jetzt umgesetzt wurden. Also zum Beispiel die elektronische Patientenakte für alle. Die kommt jetzt sehr langsam und die hat noch nicht viele Funktionen. Die muss noch wesentlich besser werden, damit sie die Funktionen erfüllt. Wir hatten auch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz empfohlen. Das war genau unser Wording, damit man nicht nur auf den Datenschutz achtet, sondern auch auf die Nutzung der Daten im wohlverstandenen Interesse der Patienten. Auch das Gesetz gibt's inzwischen. Es kommt jetzt ein neues Digitalgesetz, wo ein paar Weichenstellungen drin sind, die auch in die richtige Richtung gehen. Also mit anderen Worten, in diesen beiden Bereichen, Notfallversorgung, digitale Transformation, da sehe ich Fortschritte. Aber ich hatte ja eingangs schon gesagt, wir haben auch einen enormen Nachholbedarf. Ja? Also wir haben bei der digitalen Transformation 20 Jahre und mehr Rückstand auf die führenden Nationen genommen. Und wenn man sich jetzt nochmal anschaut, wie eine digital vernetzte Welt, in der Tech-Giganten über Plattformen und über KI-Assistenten etc. aktiv werden, wie sich die Welt um uns herum verändert, dann müssen wir mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, wir fallen, wenn wir so weitermachen, so langsam sind, sogar zurück. Und das können wir uns aus verschiedenen Gründen nicht leisten.
Wie sehen Sie denn die Integration von KI in die Medizin überhaupt? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ein Pferd, da bin ich sehr glücklich. Das hat so eine Wucherung am Fuß. Ich habe ein Röntgenbild machen lassen. Ich habe es dann in die KI eingegeben. Es gab eine hervorragende Analyse, was das für eine Wucherung ist. Das Röntgenbild, also im Vergleich zu 2018, wie das sich verwandelt hat, mit Behandlungstipps und was ich tun sollte, das habe ich dann nochmal natürlich in Frage gestellt, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Und das war so detailliert, dass mich das unglaublich, das ist eine etwas erweiterte Funktion eines relevanten KI-Anbieters, aber das hat mich schon fasziniert und das habe ich mit einem Tierarzt dann nochmal gegen gecheckt und sagte, ja, das ist alles so richtig. Nicht? Also wo kommen wir da hin, wenn diese Dinge natürlich wahrscheinlich auch irgendwann mal kommerziell oder kommerzieller als jetzt angeboten werden? Und wie sehen Sie die Anwendung von KI in der Medizin im Allgemeinen?
Also grundsätzlich ist das Potenzial enorm. Es gibt schon jetzt, gerade im Bereich der Bildgebung, das Röntgenbild vom Bein des Pferdes ist ja letztlich dann ein wahrscheinlich digitales Produkt. Mit 0 und 1 Pixeln kann man dann genau beschreiben, was dort ist. Und das ist schon jetzt eine Domäne der KI. Wir wissen, dass in bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei der Analyse von Mammografiebildern, die KI mit dem Arzt zusammen besser ist als zum Beispiel zwei Ärzte im Vier-Augen-Prinzip. Wir wissen, dass in anderen Bereichen Diagnose des Augenhintergrunds, der Bilder von Augenhintergrund, die KI inzwischen atemberaubende Ergebnisse produziert. Wir wissen, dass die KI inzwischen Dinge analysieren kann, die wir uns gar nicht erklären können, wie sie das aus den Bilddaten rauszieht. Sie kann auch Sprache, Gesichtsformen, Durchblutung, Gangbild, natürlich alles, was an digitalen Daten vorliegt, Laborwerte etc. hervorragend analysieren und synthetisieren. Das Problem entsteht, wenn jetzt die Fälle etwas komplexer sind. Also wenn Menschen mehrere Krankheiten gleichzeitig haben, verschiedene Medikamente nehmen, individuelle auch Präferenzen haben, wenn die Arbeitsplatz- und familiäre Situation ins Spiel kommt, wenn noch die ganze Krankengeschichte dazu kommt, verschiedene Medikamente, also immer wenn es komplex wird und eine individuelle Entscheidung notwendig ist, dann wird es problematisch. Dann braucht man zum jetzigen Zeitpunkt und wahrscheinlich auch noch auf lange Sicht auch den Arzt oder eine andere Person, die quasi an dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle Dinge einordnet, Erfahrung einbringt, Hands-on-Maßnahmen ergreift. Also man muss sich genau überlegen, an welchen Stellen kann uns die KI helfen, an welchen Stellen ist sie noch nicht so weit und wo kann sie möglicherweise auch irreführend sein. Ja, es geht ja darum, auf welchen Daten wurde die trainiert? Gibt es vielleicht auch eine versteckte Absicht? Ja, will ein pharmazeutisches Unternehmen zum Beispiel bestimmte Produkte absetzen? Haben Leute, die daran verdienen, Interesse an noch mehr Bildgebung? Und zum Beispiel jetzt bezogen auf den Notfallbereich, wenn jetzt einfache Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerz oder Bauchschmerz, dann mit ganz vielen Alerts, also Alarmsignalen verknüpft sind und dann gesagt wird, das ist möglicherweise ein Herzinfarkt, da muss jetzt noch der Notarztwagen, das NEF kommen, da muss eine weitere Diagnostik erfolgen, dann kommt es zur sogenannten Übertriage und wir provozieren unnötige Diagnostik und Therapie. Und das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Kosmos. Es ist von Produkt zu Produkt, von Situation zu Situation sehr unterschiedlich, ob KI uns jetzt und in der Zukunft helfen kann oder uns vielleicht sogar neue Probleme bereitet, die wir jetzt bisher noch gar nicht hatten.
Hoch spannend. Kommen wir zu Ihrer aktuellen zusätzlichen Aufgabe in der Finanzkommission Gesundheit. Die arbeitet auch an Vorschlägen zur weiteren Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Eingangs haben Sie uns beeindruckende Zahlen genannt über die Kosten im Gesundheitswesen. Wie ernst ist die finanzielle Lage tatsächlich?
Die ist sehr ernst. Wir haben, verkürzt gesagt, in den letzten Jahren über unsere Verhältnisse gelebt. Also im letzten Jahr sind die Ausgaben um 7,9% gestiegen in der gesetzlichen Krankenversicherung, die Einnahmen aber nur um 5,3%. So, und wenn Sie das jetzt im privaten Bereich machen würden, Sie geben immer mehr Geld aus, als Sie einnehmen, dann kriegen Sie irgendwann ein Problem. Dieses Problem wurde in der gesetzlichen Krankenversicherung immer damit gelöst in den letzten Jahren, dass die sogenannten Zusatzbeiträge gestiegen sind. Die Versicherten mussten mehr bezahlen. Und wir haben jetzt auf Bitten und im Auftrag der Regierung mal ausgerechnet, was würde passieren, wenn es so weitergeht, wenn nichts passiert. Und das kann man ganz klar beziffern. Wir würden im nächsten Jahr 15,3 Milliarden Deckungslücke haben, denn die Ausgaben schneller steigen als die Einnahmen. im übernächsten Jahr 21,5 und das würde dann 2030 auf 40,4 Milliarden Euro Deckungslücke ansteigen. Und was würde das jetzt für einen durchschnittlichen Versicherten bedeuten? Ein durchschnittlicher Versicherter, der also ein Durchschnittseinkommen hat in der gesetzlichen Krankenversicherung, müsste im nächsten Jahr 260 Euro mehr bezahlen und im Jahr 2030 680 Euro. Und wenn Sie an der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze verdienen, also die Grenze, die dann irgendwann endet, bis zu der Sie Ihr Lohneinkommen verbeitragen müssen, dann müssten Sie sogar im Jahr 2030 1440 Euro mehr zahlen. Und das ist jetzt nicht nur für den, den es trifft, ein Problem. Die Hälfte wird ja von den Arbeitgebern bezahlt. Das heißt, die Arbeitskosten steigen, der Standort wird immer teurer, unsere Wettbewerbsfähigkeit wird schlechter. Und das kann eigentlich keiner wollen. Und dann haben wir jetzt die Aufgabe übernommen, zunächst mal eine quasi Notoperation zu machen. Was kann man jetzt schnell wirksam im nächsten Jahr umsetzen? Da haben wir 66 Empfehlungen gegeben. Und wir werden jetzt in einem zweiten Bericht, den wir im Dezember übergeben, mittel- und langfristige Strukturmaßnahmen empfehlen, die dann mit Perspektive 2040 das System zukunftsfit machen. Da werden wir sicherlich über die Dinge auch dann nachdenken und Empfehlungen machen, über die wir gerade schon gesprochen haben.
Können Sie uns da 2-3 Beispiele, ohne dem nun viel zu viel vorwegzunehmen, aber 2-3 Beispiele geben, was da wahrscheinlich eine Rolle spielen wird?
Also wir haben das selbst noch nicht definitiv festgelegt, aber man kann so die grobe Richtung schon sich vorstellen. Also wir werden sicherlich das Thema Ambulantisierung, was absolut überfällig ist, besprechen. Wir werden digitale Transformation vorantreiben.
Vielleicht gehen wir noch einmal zurück. Ambulantisierung eben in dem Sinne des gerade auch gesagten Eingangs, mehr ambulante Behandlungen, stärkere noch Einbindung 116, 117, nicht diese dauerhaften Krankenhausaufenthalte, die sich vielleicht auch keiner wünscht, sondern die eben aufgrund der systemischen Gegebenheiten stattfinden. So?
Also man schätzt, dass jetzt über die Hälfte der Krankenhausaufenthalte in Deutschland nicht erforderlich wäre, weil man das genauso gut, beziehungsweise das zeigen Studien sogar besser, mit weniger Infektionsgefahr, mit Patientenkomfort zu Hause machen könnte, also ambulant. Ja, also ein Beispiel: eine Leistenbruchoperation wird in Deutschland zu rund 90% im Krankenhaus gemacht. In fast allen anderen Ländern um uns herum wird sie zu 90% ambulant gemacht. Und so ähnlich ist das bei ganz vielen Dingen. Wir haben heute ganz hervorragende Möglichkeiten, in Praxen und auch zu Hause Patienten sehr gut zu versorgen, wenn man das gut organisiert, natürlich nur. Und viele Krankenhausaufenthalte sind in der Form, wie wir sie hier durchführen, nicht erforderlich, kosten aber natürlich viel Geld. Also das ist ein Thema. Dann das Thema digitale Transformation. Wir könnten die Menschen viel besser unterstützen, auch mit Sensortechnik, mit Devices, mit Überwachungsmöglichkeiten, die zu Hause sogar besser sind als auf Normalstationen im Krankenhaus. Dann wird ein Thema, das steht fest, Prävention sein. Unser System ist ein Reparatursystem. Das Gesundheitssystem wird eigentlich immer erst dann gefragt oder aktiv, wenn irgendein Problem aufgetreten ist, wenn das Kind sozusagen schon im Brunnen ist. Und wir sind ganz, ganz schlecht, auch im internationalen Vergleich, bei Gesunderhaltung, Gesundheitsförderung, digitaler Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Die Gesundheitskompetenz der Deutschen, das zeigen Studien, ist besonders schlecht ausgeprägt. Ja, da haben wir einen riesen Nachholbedarf.
Warum ist das so? Ich meine, das ist ja, A, ist es seit längerem bekannt, B, wundere ich mich immer, weil es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, sich Tipps zu holen, sich persönliche Coaches zu holen. Die Menschen sind ja alle internetverrückt und hängen die ganze Zeit nur an ihren Geräten. Und dennoch erleben wir ja Explosionen beim Gewicht und bei natürlich Rückgänge in der Gesundheit selber, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, auch immer eine Zunahme dessen. Was ist für Sie als jemand, der sich wirklich sehr intensiv mit diesen Fragen befasst, der Grund dafür, warum all die Möglichkeiten, die wir haben, nicht doch stärker genutzt werden, die wir jetzt schon haben?
Also die Frage ist, wie die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten konkret genutzt werden. Wenn Sie sich TikTok-Videos anschauen und auf irgendwelchen Webseiten sind oder Influencern folgen, kann das eventuell sogar negativ sein, weil sie verführt werden zu unsinnigen Dingen, weil sie Desinformationen vermittelt bekommen, weil irgendwas verkauft wird. Das ist nicht unbedingt das, was wir brauchen, um gesund alt zu werden, um unsere Gesundheit zu erhalten. Also wir würden uns ja wünschen, und da gibt's eben Unterschiede in der Bevölkerung, ja, Gebildete, die eher auch erkennen, ob Gesundheitsinformationen neutral sind oder vielleicht beeinflusst sind von Verkäuferinteressen. Gebildete, das ist eindeutig bewiesen, Einkommen und vor allen Dingen Bildung spielt da eine große Rolle, haben anderes Verhalten, die rauchen weniger, ernähren sich besser, bewegen sich mehr, haben ein anderes Inanspruchnahmeverhalten gegenüber Gesundheitsleistungen. Und die unteren sozialen Schichten sind schlechter informiert, rauchen häufiger, trinken mehr, haben mehr Übergewicht. Und diese Risikofaktoren addieren sich. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, sich angemessen unabhängig zu informieren und diese Informationen auch für sich selbst zu nutzen, dann entsteht da eine Mehrklassengesellschaft, wo die, die abgehängt sind oder auch von fragwürdigen TikTok-Videos beeinflusst sind, dann eine schlechtere Lebenserwartung auch haben als die Leute, die besser informiert sind, gebildeter und die sich für ihre Gesundheit selbst engagieren.
Jetzt haben wir ein paar Bereiche definiert, die weiterhin Reformen bedürfen. Wenn Sie auf das und auch Bereiche, die sehr kostenintensiv sind, wenn Sie auf das System gucken, was ist vielleicht der größte Kostentreiber heute, der am schnellsten zu reformieren wäre?
Wir haben das in unserem Bericht ausführlich dargelegt. Ich weiß nicht, ob ich hier mal einen Quellenhinweis geben darf.
Sehr gern, sehr gern.
Finanzkommission-gesundheit.de ist der erste Bericht der Finanzkommission abrufbar. Und da haben wir sehr genau beschrieben, in welchen Bereichen die Kosten überproportional steigen. Wir haben sogenannte Kostentreiberanalysen gemacht. Und dann haben wir auch eine ganze Reihe, wie gesagt, insgesamt 66 Maßnahmen empfohlen, um da zumindest erstmal kurzfristig den überbordenden Ausgabenanstieg zu begrenzen. Und jetzt mal erstmal deskriptiv, der größte Teil der 370 Milliarden, die wir jetzt in diesem Jahr in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgehen, geht in die Krankenhäuser. Das sind 111 Milliarden Euro im letzten Jahr gewesen. Das werden dieses Jahr wahrscheinlich nochmal 10 Milliarden mehr sein. Also wirklich der größte Stück von Kuchen, ungefähr ein Drittel, geht an die Krankenhäuser. Auf Platz 2 kommt die Pharmaindustrie oder Arzneimittel. Das war übrigens nicht immer so. Die haben sich durch die teuren Arzneimittel auf Platz 2 vorgearbeitet. Das waren im letzten Jahr 59 Milliarden Euro. Und auf Platz 3 kommen die niedergelassenen Ärzte, die ambulante Versorgung. Und dann gibt's noch ganz viele andere: Fahrkosten, Krankengeld, Heilmittel, Hilfsmittel, die Verwaltungskosten der Krankenkassen, die übrigens nur bei 4% liegen. Und da kann man dann schon mal sehen, wie sich das Geld verteilt. Und dieser Anteil vom Kuchen, sage ich mal, mit einem Drittel für die Krankenhäuser, der ist in vielfacher Hinsicht zu hinterfragen. Und das setzt natürlich enormen Druck und Stress auf die jetzt vorhandenen Krankenhäuser. Aber wir können uns diese ineffizienten Strukturen in dieser jetzigen Form nicht mehr leisten, weder aus finanziellen Gründen noch aus Qualitätsgründen.
Jetzt ist dann das, muss man so sagen, Geschrei ja immer laut, Krankenhäuser fürchten um ihre Existenz, Landkreise fürchten um das Krankenhaus im Landkreis, die Menschen im Landkreis werden dann ja dann sehr aufgeregt gemacht und fürchten dann um die Patientenversorgung vor Ort. Wie begegnen Sie grundsätzlich Argumenten, wo es ja eigentlich im Kern immer darum geht, das System wird ausgehöhlt, wir werden alle schlechter versorgt werden, wir haben längere Anfahrten, unsere Krankenhäuser sind nicht mehr so ausgestattet wie in der Vergangenheit. Im Grunde geht das Argument ja immer, wir haben dann eine schlechtere ärztliche Versorgung als in der Vergangenheit und das darf alles nicht sein. Das ist ja immer der Kern, dass der gewählt wird gegen eine Krankenhausreform in diesem Sinn.
Ja, man muss dem eine positive Erzählung entgegensetzen. Und da ist auch wirklich die Politik gefragt, das zu unterstützen. Denn ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass eine Veränderung der Versorgungsstruktur für alle Vorteile hätte. Für die Patienten in Stadt und Land, aber auch für die Beschäftigten. Und ich versuche das mal kurz zu skizzieren. In einer zukünftigen Welt haben wir sogenannte Maximalversorger, Universitätskliniken, große Krankenhäuser, die die volle Expertise rund um die Uhr zur Verfügung stellen. Mit viel Personal sorgen die dafür, dass wir, wenn wir wirklich ernsthaft krank sind, optimal versorgt werden. Wenn wir einen Schlaganfall haben, sofort in einer Stroke Unit. Wenn wir einen Verdacht auf Herzinfarkt haben, in einer Chest Pain Unit. Wenn wir ein Polytrauma haben, in einem Polytraumazentrum nach einem Unfall. Wenn ich Krebs habe, gehe ich in ein Brustkrebs, Darmkrebs oder Blutkrebszentrum und da ist die geballte Expertise, da werde ich am besten behandelt. Und dann habe ich drumherum, und zwar flächendeckend, überall wohnortnah, Primärversorgungszentren oder sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen, so heißt es jetzt im Gesetz. Das sind wohnortnahe Zentren, in denen Hausärzte und Fachärzte tätig sind, wo es Pflegeeinrichtungen gibt, Pflegebetten, Pflegedienst, wo auch Physiotherapeuten sind und wo die Versorgung vor Ort sichergestellt wird. Diese Primärversorgungszentren, nenne ich sie jetzt mal, sind digital vernetzt mit der Maximalversorgungsklinik. Die Ärzte rotieren in Aus- und Weiterbildung von dem Maximalversorgungshaus in die dezentralen Zentren. Es gibt Videosprechstunden, es gibt eine gemeinsame elektronische Patienten. Und wenn ich jetzt ein Problem habe und eine spezielle Leistung benötige, zum Beispiel ein neues Kniegelenk oder eine Operation, dann gehe ich in das Maximalversorgungshaus und werde vielleicht schon am zweiten, dritten Tag zurückverlegt in dieses regionale Zentrum,
wo geringeren Kosten dann wahrscheinlich auch,
wo die, wo ich auch von den Angehörigen betreut werde, wo vielleicht sogar mein Hausarzt dabei ist, wo man mich kennt, wo ich nahe von meinem Wohnort bin. Und wenn irgendein Problem auftritt, gibt es einen ganz engen Draht zwischen diesem Primärversorgungszentrum und dem Maximalversorgungshaus.
Digital dann eben.
Digital, auch. Aber auch persönlich. Also man könnte auch, die Spezialisten können auch Zweigsprechstunden dezentral machen oder es wird digital eine Videostrecke gebaut oder es gibt eine gemeinsame Patientenakte. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man das so bauen würde, dann hätte man das Beste aus beiden Welten. Wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe, dann kriege ich die beste hochspezialisierte Versorgung im Zentrum. Und ich werde aber im Alltag und dann vorher und nachher wohnortnah kompetent betreut. Das ist übrigens nicht nur eine fixe Idee, sondern das ist im Grunde zwingend, weil die Medizin insgesamt auch viel anspruchsvoller wird. Also eine Krebserkrankung heute benötigt eigentlich in vielen Fällen inzwischen schon eine Genomsequenzierung. Ich muss ganz genau gucken, was ist das eigentlich für ein Tumor, mit welchen genetischen Veränderungen ist der verbunden, welche Enzyme, welche Rezeptoren spielen da eine Rolle, welche Therapie könnte hier wirken, welche nicht. Da ist Spezialwissen erforderlich, das im kleinen Krankenhaus gar nicht vorhanden ist. Wir wissen, dass es eben nicht sinnvoll ist, möglichst schnell ins Krankenhaus zu kommen, sondern möglichst in das richtige Krankenhaus. Das ist ja auch in der Notfallversorgung bekannt. Also ich fahre ja lieber 30 Minuten mit dem Notarztwagen zu einem kompetenten Haus mit Stroke Unit oder Chest Pain Unit, wo ich eine kurze Door from Needle Time habe, also wo ich schnell von der Tür in der spezialisierten Versorgung bin, als im nächstbesten Krankenhaus, was vielleicht nur 10 Minuten entfernt ist, eine schlechte Versorgung zu bekommen, eine unzureichende Versorgung, wo die Leute, die das machen sollten, gar nicht vorhanden sind, wo es keine Katheterbereitschaft gibt, keine Bildgebung, nicht die Strukturen, nicht die Teams auf der Intensivstation etc. pp. Also man muss sich klar werden, wenn man Qualität fördern will, braucht man eine gewisse Zentralisierung und man kann es gleichzeitig wohnortnah gestalten. Das wäre übrigens auch die Lösung für die Fachkräfteengpässe. Ich rede nicht von Mangel, sondern von Engpässen. Wenn man die kleinen Häuser, die jetzt diese Versorgung gar nicht leisten könnte, umwandeln würde in Primärversorgungszentren oder schließen und das Personal dann in den Maximalversorgungszentren beziehungsweise den Regionalzentren konzentrieren.
Jemand, der das so hervorragend und so nachvollziehbar erklärt wie Sie, Herr Professor Gerlach, dem kann man eigentlich nur zustimmen, fasziniert zuhören und sagen, ja klar, so muss das gehen. Und dennoch, ich denke auch, selbst wenn selbst Sie das so rational erklären, erhebt sich ja in Deutschland traditionell, muss man sagen, aber immer im Bereich des Gesundheitswesens ein Protest und ein Abgesang auf das bestehende System und mit Horrorszenarien, die damit verbunden sind. Was ist Ihre Empfehlung? Wie schaffen wir es, diesen Kreis des Misstrauens und des Missmuts auch gegenüber Veränderungen, die so nachvollziehbar sind und eigentlich auch so wichtig sind, damals wichtig waren vor 20 Jahren, heute noch wichtiger sind, weil die Digitalisierung als Fakt dazukommt noch in einem erheblichen Maß und die Möglichkeiten, Sie haben es aufgezeigt, auch der Digitalisierung entsprechend genutzt werden können. Wie schaffen wir es, diesen Kreis zu durchbrechen?
Also zunächst mal ist Ihre Beschreibung richtig. Wir sehen jetzt gerade, nachdem wir unsere Empfehlungen präsentiert haben und jetzt auch schon der Regierungsentwurf für so einen Beitragssatz Stabilisierungsgesetz vorliegt, gibt es überall Protest. Also die Pharmaindustrie, die Kliniken, die Praxen, die Zahnärzte, alle sind dagegen, dass in ihrem Bereich gespart wird. War übrigens ganz interessant. Wir hatten 1750 Vorschläge eingesammelt von den verschiedenen Verbänden, von über 200 Verbänden. Und es gibt einen Grundkonsens, man muss unbedingt sparen und es kann so nicht weitergehen, aber bitte nicht bei mir.
Ja, das ist das Übliche.
Genau, und das muss man erstmal so wissen. Aber wenn man jetzt weiß, und das muss die Politik eben klar kommunizieren, dass es so nicht weitergehen kann, dann muss man sagen, dass jetzt der Druck, der jetzt entsteht durch die Finanzierungssituation, hilft, dass es tatsächlich passiert. Also mein Vorgänger als Vorsitzender des Sachverständigenrates hat immer gesagt, große Reformen sind Kinder der Not. Also es muss erst Druck sein, wir müssen erst mit dem Rücken zur Wand stehen. Es kann offensichtlich erst dann was passieren, einschneidend, wenn der Druck entsprechend groß ist. Und ich glaube sogar, dass die Bevölkerung weiter ist, als die Politiker glauben. Ja, also wenn man denen das klar kommunizieren würde und sagt, wir machen das so, dass alle gleichmäßig belastet werden. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, dann haben wir sogar eine bessere Versorgung hinterher. Weil wir haben ja ein paar Empfehlungen auch gemacht, die darauf zielen, Überversorgung abzubauen, unnötige patientengefährdende Diagnostik und Therapie zu reduzieren. Wenn man also das erklärt, dass es nicht nur darum geht, einfach stumpf zu sparen, sondern eine bessere Versorgung für die Zukunft zu organisieren, dann kann man das schaffen. Und ich glaube, diese Krise, die wir jetzt haben, ist tatsächlich auch eine Chance, um den notwendigen Rückenwind zu erzeugen. Und es kommt jetzt auf die Politik an, ob die Kraft findet und auch die angemessene Kommunikation, um die Bevölkerung mitzunehmen.
Ganz wichtiger Punkt, Herr Professor Gerlach, das Positive da drin. Und das unterscheidet diese Reformwelle auch von der letzten, weil die Reformen damals von der Bevölkerung tatsächlich, will nicht sagen, herbeigesehnt wurden, aber wir hatten ja 4 Jahre im Grunde Stillstand, damals in dem sogenannten Bündnis für Arbeit, wo Arbeitgeber, Arbeitnehmer mit Regierung dann auch debattiert haben über einen Weg nach vorne. Da kam man zu nichts, das war am Ende die Tarifverhandlung, deswegen hat die Regierung damals entschieden, wir gehen einen anderen Weg, dann entsprechend mit der Agenda 2010. Aber das Positive, was da auch mit verbunden ist, was Sie auch sehr nachvollziehbar aufgezeichnet haben, das gehört eben auch dazu. Und das würde auch sicherlich noch mehr Zustimmung oder mehr Zustimmung dann auch erreichen. Gibt es eigentlich Maßnahmen, die Konsens wären und wichtig wären, die aber politisch nicht angefasst werden?
Ja, die gibt es schon. Also erstmal muss man sagen, dass viele der Akteure, die jetzt protestieren, öffentlich, im persönlichen Gespräch hinter verschlossenen Türen sagen, ja, eigentlich habt ihr recht, wir müssen das umsetzen. Aber wir müssen ja unseren Klientel gegenüber zeigen, dass wir uns wehren. Dann haben wir vielleicht, greife ich mal eine der Empfehlungen raus, die jetzt besonders kritisch auch diskutiert wird. Wir haben ja zum Beispiel empfohlen, dass die Kosten für die Bürgergeldempfänger, die Gesundheitsversorgung der Bürgergeldempfänger durch den Staat, der das ja veranlasst und der dafür verantwortlich ist, aus Steuergeldern zu finanzieren ist. Das sehen eigentlich fachlich, inhaltlich alle ein, aber der Finanzminister sagt, er hat das Geld nicht. Deshalb macht er das nicht und hat jetzt sogar den sogenannten Bundeszuschuss aus Steuermitteln für versicherungsfremde Leistungen gekürzt. Es gibt also in Zukunft sogar weniger, 1,75 Milliarden Euro weniger als jetzt der Fall. Und 12,5 Milliarden sind es insgesamt, also Erhöhung des Bundeszuschusses und Defizit der Bürgergeldempfänger, die eigentlich erforderlich wären. Also das ist so eine Sache, da sind sich einig, ich würde mal sagen, inhaltlich die meisten einig, aber die Sachzwänge des Haushaltes, des Bundeshaushaltes, der total unter Stress steht. Wir kennen ja die Probleme, Verteidigung, Zinsen, Sozialausgaben etc. Die lassen das nicht zu. Also Politik ist eben da auch in einer anderen Rolle, muss vermitteln zwischen verschiedenen Zielen, muss priorisieren, muss Mehrheiten organisieren. Und von der Art von Beispielen gibt es eine ganze Reihe.
Was gibt Ihnen denn die Kraft, über eine so lange Zeit sich in einem so vermachteten System so zu engagieren?
Also ich persönlich finde das ja interessant als Arzt, nicht nur den einzelnen Patienten zu behandeln, sondern auch das System, weil ich ja auch erlebe, das System verhindert ja oft, dass viele, viele Menschen, die jeden Tag im Gesundheitssystem gute Arbeit leisten, noch bessere Arbeit leisten könnten. Und ich habe zusätzlich neben dem Medizinstudium auch Public Health studiert. Und dabei auch gelernt, worauf es sozusagen ankommt, also was Prävention bedeutet und wie man sie umsetzen müsste, wie man Strukturen verändert, wie man Management im Gesundheitswesen macht. Und ich finde das spannend und ich hatte ja eben auch gesagt, dass zwar es manchmal lange dauert, bis sich was ändert, aber dass es dann doch passiert. Also wenn jetzt die Notfallreform so kommt, wie wir sie mal vorgeschlagen haben, die digitale Transformation zum Teil schon so umgesetzt ist, wie wir sie vorgeschlagen haben, dann bin ich damit auch sehr zufrieden. Und jetzt konkret bei der Finanzkommission Gesundheit wurden ja im Regierungsentwurf etwa 2/3 bis 3/4 unserer Empfehlungen übernommen. Es gibt auch ein paar andere, die wir nicht empfohlen haben und einige, die wir empfohlen haben, die nicht übernommen wurden. Aber in so kurzer Zeit einen solchen Impact zu haben, das gibt schon auch ein gutes Gefühl.
Was von Ihren Empfehlungen würden Sie am meisten wünschen in der Umsetzung, was noch nicht eingeflossen ist in die jetzigen Reformmaßnahmen?
Wir hatten unter anderem eine Empfehlung gegeben, die betrifft neue Untersuchungs- und Behandlungsverfahren im Krankenhaus. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Im Augenblick ist es so, dass jedes Krankenhaus neue unerprobte Methoden einsetzen darf, wenn nur eine einzelne Krankenkasse sagt, das hat Potenzial. Da hatten wir gesagt, das ist in mehrfacher Hinsicht unsinnig. Also erstens sollten das nur Häuser mit Expertise und Infrastruktur machen. Zweitens sollte der gemeinsame Bundesausschuss dieses Potenzial nach wissenschaftlichen Kriterien feststellen und nicht eine einzelne Krankenkasse. Und drittens sollten die Kosten, die jetzt die Krankenversicherungen übernehmen, natürlich die Hersteller von solchen neuen Untersuchungs- und Behandlungsverfahren übernehmen, die dann später ja auch davon profitieren. Das ist jetzt nur ein kleiner Punkt, aber das wäre eine Maßnahme, wo man die Qualität der Versorgung, die Patientensicherheit verbessern könnte und gleichzeitig noch unnötige Ausgaben vermeiden kann. Und von dieser Art von Empfehlungen gab es insgesamt 6 in dem Paket, was wir empfohlen haben, wo man also mit einer Kostenreduktion gleichzeitig bessere Qualität erreichen könnte. Und das fände ich besonders gut, wenn wir das hinkriegen, dass diese Empfehlung umgesetzt wird.
Herr Professor Gerlach, zum Abschluss, zur Gesundheitsministerin haben Sie einen guten Draht. Die hat wesentliche Elemente Ihrer Kommissionsempfehlungen übernommen. Das ist gut. Sie haben die Möglichkeit und einen Wunsch frei, den Sie richten können an die 16 Ministerinnen und Minister der Bundesländer, der Gesundheitsminister in Bezug auf die Reform. Was ist das?
Insbesondere an die Landesgesundheitsminister gerichtet, würde ich mir wünschen, dass sie das große Ganze sehen, dass sie die jetzt laufende Notfallreform nicht blockieren, dass sie bei der Krankenhausreform nicht weiter auf der Bremse stehen, sondern die notwendigen Schritte in Richtung Zentralisierung, Qualitätsverbesserung, bedarfsgerechte Steuerung aktiv unterstützen.
Vielen Dank, Herr Professor Gerlach. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg und bei den Reformen und denen, die da kommen. Das war ein spannender Ausblick auch. Und danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.